wenn es dann losgeht mit dem Bauen, dann ist halt wahnsinnig viel Arbeit schon gemacht. Also wenn der Bagger mal da ist und das Loch ausgräbt, dann ist für uns, ich sag mal, die meiste Energie schon reingesteckt in so ein Projekt.
Lehmann Hüber Talk, der Immobilienpodcast aus München.
Servus und herzlich willkommen zum Lehmann Hüber Talk. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, wer auch heute wieder unser Gast ist. Der Florian Eisner von Werndl & Partner gewährt uns spannende Einblicke in die Welt der Bauträger. Und wer natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Marc. Servus.
Servus und hallo. Hallo Florian, schön, dass du wieder da bist, da noch da bist. Folge 2 mit dir. Folge 1 war sehr spannend, sehr emotional und wir haben viel über Werndl & Partner gesprochen. Hallo.
Hallo zusammen, servus. Schön, dass ich nochmal da sein darf.
Sehr gut. Heute Folge 99.
Oh ja, es spitzt sich zu. Seid gespannt. Wir haben Ideen für Folge 100.
Für Folge 100 wollen wir uns was ganz Spezielles einfallen lassen. Wir sind noch nicht durch, aber wir versuchen es. Ne? Wir wollen es ein bisschen feiern, weil 99 Folgen, Sebastian, da war einiges Interessantes dabei, auch Lustiges. Tolle Interviewpartner. Und Florian, du bist jetzt quasi kurz vor der 100.
Kurz vor der 100.
Also, es ist Wahnsinn, was unser Podcast eigentlich so, wie schnell die Zeit vergangen ist, Sebastian. Und Florian, schön, dass du da bist. Gehen wir wieder zurück zum Thema Bauträgerei.
Ja, genau. Und, in Folge 98 haben wir so ein bisschen so neben der Vorstellung von eurer Firma so Ratgeberei gemacht. Worauf sollte man achten? Was zeichnet einen guten Bauträger aus? Wie unterscheidet sich Neubaukauf vom Bestandsimmobilienkauf? Also wer die Folge noch nicht gehört hat, tut das. Es lohnt sich. Genau. Und jetzt fühlen wir dir mal ein bisschen mehr auf den Zahn und schauen mal so hinter eure Kulissen. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Was passiert, bis so ein Neubau so fertig ist, dass die Käufer einziehen können? Also es fängt ja... Also erstmal, ihr müsst den Markt beobachten, ihr müsst einen Überblick haben, was ist der Bedarf. Also ihr müsst eigentlich projektunabhängig immer den Puls des Marktes spüren, gerade wenn man so wie ihr wirklich auf eine bestimmte Region fokussiert seid und da auch zu Hause seid. Ja, und erstmal, wie kommt ihr in der Regel, fangen wir mal einfach damit an, so an Grundstücke, wie viele Grundstücke werden euch angeboten, wie viele bewertet ihr und wie viel ist dann die Quote daraus, was ihr dann wirklich kauft und wo sich ein Projekt lohnt?
Ja, das Schöne ist, dass wir auf unsere Region fokussiert sind. Ich weiß gar nicht, wie es andere machen. Also diese Bewertung, diese Beobachtung der Region, das ist schon ein Aufwand. Also dabei zu bleiben, zu sehen, was passiert denn, was ist gefragt, was ist nicht gefragt, wo geht die Reise hin. Das ist für uns immer das große Thema, weil zwischen dem Grundstückskauf und der Übergabe an die Kunden können 5 Jahre liegen, können aber 10 Jahre liegen. Und das ist unsere Wette dann quasi, dass wir den Markt so gut verstehen, dass auch am Schluss das Produkt, das rauskommt, die Wohnung, die rauskommt, auch dem Kunden schmeckt.
Ja, du musst auch bei der Planung, also die Planung fängt ja so früh schon an, dass du am Ende des Tages erst nach 3, 4, 5 Jahren einziehen kannst. Ja? Oder nach. Und heute schon zu wissen, was morgen funktioniert, ist ja schon ein bisschen Glaskugel, oder?
Ja, absolut.
Funktioniert und vor allem zu welchem Preis. Das ist ja das, was gerade jetzt vielen auf die Füße fliegt. Und da macht es schon Sinn, ein bisschen mit Vernunft ranzugehen.
Ist das eine Teamentscheidung? Geht ihr das als Team an? Oder ja, was macht euer Team?
Als übergreifendes Team sogar. Also wenn es jetzt gerade um die Planungsthemen geht, um die Paradigmen, was machen wir denn? Da haben wir vor, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Jahren, haben wir uns das Thema der Kundenzentrierung aus der IT-Branche abgeschaut. Also wir beziehen vor allem unseren Vertrieb, unsere Innenarchitektinnen, die tagtäglich mit den Käufern zusammen sind, die beziehen wir in die Grundsatzentscheidungen schon mit ein. Und sagen, wenn wir ein Grundstück uns das erste Mal anschauen, bewerten aus allen Abteilungen oder aus allen Fachbereichen bei uns in der Firma die Leute so ein Grundstück und sagen, passt das denn eigentlich zu uns? Was könnte die Geschichte von dem Grundstück sein? Kann man da wohnen? Ist da nur Wohnen oder ist eine Kombination mit Gewerbe? Wer zieht da hin? Also ist das jetzt,
brauchen wir Zielgruppe, jetzt
Zielgruppenanalyse, genau. Welche Wohnungsgrößen? Also das ist ein Zusammenspiel vor allem von denen, die mit Kunden zu tun haben und der Projektentwicklung. Wir brauchen da den Puls der Zeit und auch das Gefühl, das Bauchgefühl unserer Mitarbeiter sagen, was machen wir denn da jetzt? Und das ist halt vor allem die mit Kunden zu tun haben.
Wie kriegt ihr denn den Puls auch gefühlt bei den Rosenheimern, Kolbermoorern, Bad Aiblingern? Also Habt ihr auch Gespräche mit Bürgern dort vor Ort? Habt ihr auch, macht ihr Veranstaltungen, wo ihr so ein bisschen was raushört? Oder wie kommt ihr an solche Infos ran? Oder ist euer Netzwerk so gut, dass ihr da Infos bekommt? Das ist
ein Netzwerkthema bei uns, weil wir wirklich nur in der Region sind und da zu Hause sind.
Also verstehe. Man kennt sich.
Man kennt sich und wir beobachten natürlich auch viel bei Immobilien Scout, was geht nicht, was hat kurze Vermarktungszeiten, was hat lange Vermarktungszeiten. Was sind so die Themen, die gefragt sind? Also da entwickelt man schon ein ganz gutes Gespür mit der Zeit. Aber vor allem, weil wir in unserer Region daheim sind. Also deswegen, ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, wenn wir jetzt in Paderborn was bauen müssten. Also da ein Gefühl zu kriegen, was man da für eine Wohnungen in 3 Jahren oder in 5 Jahren braucht, auch was man heute für dafür Wohnungen braucht. Also dieser Research, der da dahinter steckt, da habe ich echt größten Respekt vor allem, die das machen. Also
jetzt ist Werndl und Partner ja in eurer Region bekannt geworden, ja. Schmeißen Sie euch jetzt schon die Grundstücke vor die Füße und sagen, bitte, bitte, bau dort drauf? Oder geht ihr noch auf die Jagd und müsst mit Landwirten und oder Bauerwartungsländern oder whatever, müsst ihr kämpfen, um die schönen Grundstücke zu bekommen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir gehen beide Wege. Also okay. Unsere Reputation hilft unglaublich, dass einfach Leute sich bei uns melden und sagen, ich habe hier irgendein besonderes Grundstück, könnt ihr dann etwas draus machen? Also, und das ist für uns das Beste, was uns passieren kann, weil sobald der Bieterwettbewerb anfängt um ein Grundstück, geht die Qualität verloren, da steigen wir auch aus. Also sobald wir merken, da wird jetzt einer, da fängt, geht es irgendwie mit Hochsteigern von den Preisen an.
Es gibt immer einen, der mehr zahlt, ohne darüber nachzudenken, was passiert morgen.
Genau, also wir haben die immer die Glücksritter genannt, die halt einfach in der Vergangenheit auch das immer geschafft haben, weil die Preise sind immer so weit gestiegen, dass eigentlich wurscht war, was Grundstück am Anfang gekostet hat im Einkauf. Aber wenn man seriös kalkuliert und dauerhaft im Markt bleiben will, dann bleibt halt, wenn man sagt, was der Markt hergibt, also was ist der Marktpreis und ich die Baukosten abziehe, dann bleibt halt ein Budget fürs Grundstück. So rechnen wir, wo wir sagen, okay, und die Herstellung in der Qualität, die wir kostet Preis X, dann können wir noch einen gewissen Preis fürs Grundstück zahlen.
Plus Vertrieb.
Plus ein bisschen Marge für euch.
Genau, die muss ja auch bleiben.
Ach, da war noch was. Genau. Ach, ihr wollt es ja damit
wissen. Aber es geht natürlich auch andersrum. Also wir haben Marktbegleiter, die jetzt sagen, naja, jetzt kaufen wir mal das Grundstück und dann schauen wir, was der Marktpreis ist. Und aus der Differenz muss die Marge und die Baukosten übrig bleiben und dann wird dann an den Baukosten gespart. Und dann kommt etwas raus, was nicht unbedingt das ist, was sich die Umgebung gewünscht hat oder die zukünftigen Bewohner gewünscht haben.
Ist es richtig, dass bei den Herdergärten das Grundstück zu euch kam?
Da kam das Grundstück zu, also indirekt, weil das ist der zweite Weg, den wir auch machen. Wir schauen schon, wo sind Lagen bei uns in der Heimat, in der Region, die uns gefallen, wo wir gerne anpacken würden.
Ja.
Und dann ist natürlich die große Herausforderung herauszufinden, wem gehört das denn eigentlich und wie kommt man an die ran? Und dann sind wir da aber relativ zurückhaltend, den schreiben wir dann einen Brief und sagen, wir hätten da Interesse und wenn die Interesse haben, sollen sie sich bitte doch bei uns melden, dass man da gemeinsam drüber spricht. Und bei den Herdergärten haben wir es so gemacht, da haben wir einen Brief geschrieben und ich glaube, ein Jahr später haben wir nochmal einen Brief geschrieben und ich weiß nicht, 4, 5 Jahre später kam ein Brief zurück mit unseren ursprünglichen Briefen quasi hinten dran geheftet, ob wir uns noch erinnern. Das haben sich Gegebenheiten verändert, man wäre jetzt an der Entwicklung interessiert. Und das ist dann genau so gekommen und wir haben diese Geschichte dieses Grundstücks und der Eigentümer direkt daneben gewohnt, wir haben aufgenommen und haben mit dem gemeinsam die Lösung entwickelt. Das war ein ganz spannender Prozess, weil wir dann, die Elbego-Architekten sind da die Planer dahinter und wir haben wirklich mehrere Werkstatttermine gemacht mit dem Eigentümer und haben gemeinsam an dieser Lösung gearbeitet. Der gute Mann ist leider verstorben in der Zwischenzeit, aber dem schulden wir jetzt noch mehr, also das ist die Last auf unseren Schultern, ist es noch größer, wenn wir dem moralisch das schulden, dass wir das liefern, was wir damals versprochen haben, was wir gemeinsam in dieser Werkstattatmosphäre bei den Architekten entwickelt haben.
War denn vorher bei dem Herdergärten ein Gebäude draufgestanden?
Nein, das war grüne Wiese. Da waren ein paar einzelne Obstbäume,
ja.
Die aber schlecht, also da haben wir den einen oder anderen dann entfernen müssen, ein Teil wird erhalten von den Obstbäumen.
Ja.
Und das ist auch das große Motto bei den Herdergärten, also das ist die Herderstraße, aber wir nennen es die Herdergärten, unser Projekt, weil eine riesen Gartenanlage entsteht mit ganz vielen Obstbäumen wieder in Anlehnung an die frühere Nutzung von dem Grundstück.
Wie viele Grundstücke kalkuliert ihr durch, bevor ihr eins kauft?
Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, also auf eins, das wir kaufen, kommen 3 bis 5, die wir uns anschauen und kalkulieren.
Das geht aber. Also da hätte ich jetzt gedacht, sind wir bei 10 bis 20 oder so.
Wir lehnen auch ganz früh ab. Also das, wo wir wirklich uns hinsetzen und sagen, okay, da gibt es jetzt, weil der Aufwand, wenn wir einsteigen in so ein Grundstück, ist dann schon groß. Also dann geht es wirklich mit den zukünftigen Planern auch darum, was passt denn dorthin, welche Bebauung, welche Höhe, welche Masse, was kann die Geschichte von dem Ganzen sein. Also wenn wir so ein Grundstück anpacken, dann investieren wir richtig. Also nicht nur in eigene Zeit und Energie, sondern auch in Planerleistungen und die Partner, die wir dann mit reinnehmen wollen, die auch in eine gewisse Vorinvestition gehen. Und das machen wir nur, wenn wir sagen, da ist eh wirklich Potenzial drin.
Momentan sind es ja gerade 3 Projekte, die laufen. Die Herdergärten, Wohnen am Mühlbach und das Lichtspielhaus. Herdergärten in Rosenheim, Wohnen am Mühlbach und Lichtspielhaus in Bad Aibling am Marienplatz. Und habt ihr denn oder hast du jetzt oder habt ihr jetzt gerade ein anderes Grundstück noch? Du musst es nicht sagen, aber habt ihr eins im Fokus, wo ihr sagt, das hätten wir gern, da laufen wir schon seit Jahren hinterher, weil das wäre der Burner? Oder geht es in Kolbermoor weiter mit dem Ausbau der Y-Häuser? Also, oder hast du was dich wirklich juckt? Vielleicht kann ich ja was rauskitzeln heute, aber juckt euch was ganz Bestimmtes dort in der Ecke noch?
Die gibt es, die Grundstücke, die uns jucken. Aber meistens hat jedes Grundstück irgendeinen Grund, wieso es noch nicht irgendwie verwertet wurde.
Verstehe.
Von den meisten Grundstücken kennen wir den Grund. Es gibt ein paar, da kennen wir den Grund noch nicht einmal. Da ärgere mich am meisten dann drüber, wenn man da wieder vorbeigeht und sagt, Mensch, das wäre eine irre Lage. Wieso, aber an die Eigentümerdaten ranzukommen und an den Eigentümer oder überhaupt an ein Gespräch zu kommen, ist schon oftmals eine Hürde. Yeah. Aber wir sind in einer guten Situation, wir haben jede Menge Reservegrundstücke, die wir jetzt einfach in aller Ruhe einfach vorantreiben in den Grundkonzeptionen. Und damit wir dann, wenn wir mit diesen Vorhaben so Ende 25, Anfang 26 fertig sind, dass dann die nächste Runde wieder kommt.
Also euch gehen die Grundstücke nicht aus, die Planungen nicht aus, man kann also von euch auch die nächsten Jahre einiges erwarten.
Die nächsten Jahrzehnte, hoffe ich.
Sehr gut.
Wie geht es dann weiter? Ihr habt Grundstück gekauft. Was sind die nächsten Schritte?
Ja, vielleicht noch einen Schritt zurück. Bevor wir es kaufen, das Grundstück, gehen wir noch zur Stadt oder zur Kommune, also Stadt oder Gemeinde, weil wir nie was gegen eine Kommune machen wollen. Wir wollen es immer mit der Kommune machen. Das ist also auch wieder da der regionale Bezug. Das geht nur mit der Kommune. Und dann stellen wir der unsere Ideen vor. Also vor allem den Bürgermeister und den Bauamtsleiter und sagen, das würden wir gerne machen da. Und dann merkt man schon relativ schnell, ob die sagen, boah, coole Idee, oder ob die sagen, ja, coole Idee, habt ihr noch eine andere Idee?
Welche Farben sitzen denn im Stadtrat?
Ganz unterschiedlich.
Also haben wir alle Parteien, oder?
Alle Parteien. Also wir haben in Kolbermoor, das ist die SPD, ist SPD-regiert, SPD-Bürgermeister.
Okay.
Ansonsten meistens CSU-Bürgermeister.
Okay.
Grüne? Aber halt, Grüne? Also Grüne sind vertreten, aber einen grünen Bürgermeister oder Bürgermeisterin haben wir noch, also zumindest in den Gemeinden, wo wir aktiv sind, keine.
Okay, ja, interessant. Ja.
Und wenn wir dann das Einverständnis von der Gemeinde haben, dann ist für uns der Punkt, wo wir sagen, okay, dann können wir es kaufen, das Grundstück. Dann gehen wir zum Notar, dann kaufen wir das Grundstück. Ja, und dann informieren wir sowohl die Stadt, dass wir es erworben haben, als auch die Nachbarn. Also dann stellen wir uns auch bei den Nachbarn vor und sagen, wir sind die Neuen, weil die natürlich auch gewisse Ängste dann verbunden sind mit den Nachbarn. Was passiert denn da jetzt? Was machen die denn da jetzt? Und für uns die Kette ist immer, der Bürgermeister hat immer der Erste, der informiert wird, ist der Bürgermeister und dann kommen die Nachbarn und dann kommt erst der Rest. Also da muss einfach die Informationskette gewahrt sein. Und dann ist natürlich spannend, dann gibt es Grundstücke, die sind im Innenbereich ohne Bebauungsplan, also nicht überplante Bereiche, die dann einfach über § 34 Baugesetzbuch bebaubar sind, da brauchen wir keinen Bebauungsplan, sowas bei den Herdergärten. Dann geht es relativ schnell, also dann stellen wir meistens einen Vorbescheidsantrag, um die Kubatur einmal als genehmigungsfähig bestätigt zu bekommen von der Gemeinde, einfach um sicher zu gehen, dass das, was wir an Kubaturen, an Höhe und an Masse da planen, das auch genehmigt wird. Und dann geht schon in die Objektplanung. Also dann wird schon konkret, dann fangen wir an mit Leistungsphase 1 und 2, so Grundlagenermittlungen, Vorentwurf. Und dann geht schon ins Gebäude rein. Aber bei ganz vielen Grundstücken geht es nicht ganz so schnell, sondern machen wir erstmal ein Bebauungsplanverfahren. Also dann, wenn entweder schon ein Bebauungsplan da ist, der geändert werden muss, oder wenn unser Vorhaben sich über die Einfügung nicht argumentieren lässt, man sagt, man braucht jetzt einen Bebauungsplan, gibt verschiedenste Gründe dafür, dann fangen wir an, einen Masterplan, nennen wir den dann, oder städtebauliche Konfiguration zu entwickeln und sagen, da kommen dann alle zusammen, also federführend wieder der Architekt, plus Außenanlagenplaner, plus je nachdem, was man noch an Themen rundherum hat, um einfach diese Bebauung in Summe zu konzeptionieren. Und wenn man sich da einig ist mit dem Masterplan oder mit dieser städtebaulichen Konfiguration, gemeinsam mit der Stadt, man sagt, das ist es jetzt, dann geht es in die Detailarbeit. Dann brauchen wir jede Menge Gutachter, Planer, also vom Bebauungsplan, der den Bebauungsplan mit den Festsetzungen und der Begründung fertig macht, die ganzen Gutachten von Umweltgutachten, also bis hin zum Schall, also da gibt es jedes Grundstück hat so seine Herausforderungen. Und wenn wir die Gutachten alle haben und den Masterplan fertig und den Bebauungsplan fertig, dann geht der in die erste Auslegung. wenn dem der Gemeinderat zustimmt. Das ist immer, die Planungshoheit liegt bei der Kommune. Wir brauchen einfach die Rückendeckung von der Verwaltung, aber auch vom Gemeinderat. Wenn er dann ausgelegt wird, kriegen wir die Rückmeldungen von der Öffentlichkeit. Also jeder Bürger dieser Gemeinde darf sich äußern dazu. Die Fachbehörden, also meistens die Landratsamtbehörden, äußern sich dazu. Und dann wird spannend, ob Punkte drin sind in diesen Rückmeldungen, die wir übersehen haben. Also die man einfach gesagt hat, puh, von dem wusste man nichts. Deswegen gibt es genau diese Beteiligungsverfahren. Oder ob es kontrollierbar ist. Und okay, da gibt es jetzt keine großen Auswirkungen auf die Planung. Das ist uns natürlich das Liebste. Wenn wir dann nur noch mal verfeinern und dann in die zweite Auslegung gehen und dann den Satzungsbeschluss bekommen und das Baurecht da ist. Und es kann jetzt bei einfachen Vorhaben ein halbes Jahr dauern, so ein Bebauungsplanverfahren. Wir haben auch schon Komplexe hinter uns, die brauchen dann 4 bis 5, 6 Jahre. Also es ist keine Seltenheit. Also bei uns gerade in der Wolldeckenfabrik in Bruckmühl sind wir jetzt, glaube ich, seit 2019 im Verfahren. Gab auch in der Spinnerei Verfahren, die sich bis zu 10 Jahre gezogen haben, also von erster Idee Masterplan bis zum Satzungsbeschluss.
Wolldeckenfabrik,
ja, eine alte, genau. Die bayerische Wolldeckenfabrik.
Genau, das ist aber ein Projekt, was noch in der Mache ist, oder?
Also da ist viel Bestand, da ist viel alter Bestand da, ja. So ein bisschen vergleichbar mit der alten Spinnerei, so ja. Von der Bauzeit, von der Bausubstanz.
Bruckmühl,
ja. Genau. Mhm. Und da ist auch eine große Freifläche mit dabei, die wir da überplanen. Also das ist okay. Eins von diesen Reservegrundstücken, die ja,
ich
vorher
schon das wird schon auch spannend. Also ich habe schon mal was gespickt, Vorschau, glaube ich, auf der Seite.
Wir haben ab und zu mal
so... Da war mal was drauf, gell?
In unseren Newslettern informieren ja. Wir ab und zu mal über so, genau. was so kommen ja. Kann und was so
passiert. Zwingt man euch jetzt, oder zwingt, habt ihr Auflagen auch, einen Teil eurer Projekte, wenn ihr irgendwo auf der Wiese baut, sozialen Wohnbau zu betreiben, wie in München?
Ja, also wir haben diese SoBon, die es in München gibt, gibt es bei uns in abgespeckteren Varianten je Gemeinde. Mhm. Also die einen nennen sie irgendwie Wohnland für Einheimische oder in Rosenheim gibt es das Rosenheimer Modell. Da müssen dann 35% der Grundstücksflächen müssen für preisgedämpften oder geförderten oder sozialen Wohnbau verwendet werden. Und je Gemeinde sind wir zwischen 35 und 40-50%, die dann auf verschiedene Art und Weisen gelöst werden. Also häufig einigen wir uns über EOF-Wohnungen, also einkommensorientierte Förderung, dass ein gewisser Anteil, also jetzt ganz konkret 30%, ist was verträglich ist auch noch was, also verträglich sowohl wirtschaftlich für uns, also man sagt, da kriegt man gute Mischung hin dann durchs ganze Gelände. Das ist dann die Quote, die wir halt dann aufnehmen.
Und
das
sind dann auch bei den aktuellen Projekten so?
Also bei denen jetzt, die jetzt vorliegen, nicht.
Okay.
Weil diese soziale Bodennutzung ist ja immer dann, wenn es eine große Aufwertung im Grundstück gibt. Also wenn ich aus einem Grünland, aus einem Acker, aus einem Feld Wohnbauland mache, dann entsteht der irre Anstieg an Bodenwert und davon kann die Gemeinde abschöpfen, weil die Gemeinde ja auch die Folgekosten hat. Also irgendwo kommen die Kindergärten, da kommen Schulen, da kommen Straßen. Da
also nicht bei Altbestandumwandlung, genau. Oder im Falle der Herdergärten.
Der Herdergärten, weil es da Innenbereich war.
Innenbereich,
genau, okay. Da geht's
dann verstehe.
Also das ist so die Unterscheidung.
Okay. Aber was ich jetzt gesehen habe bei den Y-Gebäuden, entsteht ja auch eine Kita, gell?
Genau, das war auch einer dieser Themen. Also in Kolbermoor gab es damals keine Auflage für sozialen Wohnungsbau, sondern das Thema Kindergarten zu erfüllen. Also da bauen wir gerade ein Wohn- und Kita-Haus, kann man es quasi nennen, also Erdgeschoss ist komplett.
Ich habe es gesehen, das ist ja also ein Kinderparadies.
Genau, ja. Aber die Kinder sollen ja auch dahin. Also da ziehen Leute hin.
Es sind Familien, die dort
und
leben.
Die Kinder ja. Müssen in die Mitte da rein und ja. Nicht irgendwie ins Gewerbegebiet irgendwo ans Eck gepflanzt,
sondern
mitten rein. Ja. Und wenn man es gut plant, kann man es auch gut lösen, dass die da einfach
hinpassen. Sag mir nochmal den korrekten Namen für das Bauprojekt.
Spinnereiwald, also das Vorhaben an sich ist der Spinnereiwald.
Genau. Ah ja, genau.
Okay, gut, das habe ich
mir empfallen. Mir empfallen als Fan. Sebastian, okay, dann haben wir den Schritt, ja, dann sind die Schritte eigentlich abgeschlossen und dann geht es los
mit dem Bauen. Genau, also wenn der Bebauungsplaner durch ist, dann geht es los mit dem Planen.
Ja.
Also das ist für uns, wenn der Satzungsbeschluss da ist und dann ist die ortsübliche Bekanntmachung, folgt dann noch, dann ist das Baurecht da und dann können wir eigentlich erst so richtig ins Planen gehen, weil dann ist klar, es wird es keine Veränderung mehr geben an Kubatur oder Nutzung oder Ähnlichem. Und dann geht's los. Dann stellen wir das Planungsteam zusammen. Die sind bei uns immer ganz individuell, wobei wir haben 2, 3 wichtige Partnerschaften, je Gewerk. Also beim Architekten haben wir 2 bis 3, bei den Elektroplanern, bei den Außenanlagenplanern 2 bis 3, weil jeder seine Stärken hat. Also der eine kann eher die größeren Bebauungen, dann gibt es welche, die können eher die kleineren. Und da haben wir langjährige Partnerschaften. Also wirklich, ich glaube, dass wir seit 10 Jahren mit den meisten zusammenarbeiten. Und die werden dann zusammengestellt, sodass aus unserer Sicht der Projektteam entsteht, das das Beste aus dem Ort rausholen kann. Mhm. Und das Beste nicht nur für uns rausholen kann, sondern auch für die Umgebung, dass es zusammenpasst.
Wer macht denn für euch die wer macht denn für euch die Tiefgaragen?
Die Tiefgaragen, ja. Die Tiefgaragenplanung, die Architekten. Also in dem Fall entweder.
Aber es ist, also eure Tiefgaragen sind ja.
Du spielst das wahrscheinlich auf dem Spinnereiwald an.
Ja, also das ist ja. Das ist also die dänische Architektur. Da kommen wir ja vom Boden essen. Also, das ist, also jeder, der sein Auto da neu stellt, wertet sein Auto auf.
Wobei man da jetzt sagen muss, die Planung machen die Architekten, aber das kommt also aus dem Produkt- und Qualitätsteam bei uns. Also bei uns federführend der Maxi Werndl, der genau diese Themen, es gibt zum Beispiel ein Schnelllauftor, das kommt aus der Industrie. Also das fährt, glaube ich, mit 2 Meter pro Sekunde oder irgendwie sowas fährt das nach oben.
Voll
also
geil.
Da brauchst du eigentlich gar nicht bremsen, das Tor macht zack und ist es weg.
Ja.
Und da haben wir auch eine kleine Lernkurve hinter uns. Die ersten waren aus Metall, die machen dann einen irren Lärm. Also das, wenn da bei mir die Kinder daneben standen, die sind richtig erschrocken jedes Mal. Jetzt haben wir eher so Textile, aber mit einem gewissen Einbruchschutz. Die hat in einer irren Geschwindigkeit und völlig lautlos nach oben und unten gleiten.
Ja.
Und dann geht es halt bis zu einer richtig ordentlichen Beleuchtung. Also dass es wirklich hell ist in der Tiefgarage.
Die Tiefgaragenstellplätze sind über der DIN-Breit.
Genau.
Nicht nur 2,50, sondern...
Ja, gut, wir kommen noch ein bisschen drauf an, wie es gerade sich
aussieht.
Aber es ist... Ja, und dann haben wir halt die Schleusentüren, die dann ins Treppenhaus führen, sind aus Glas. Es ist wieder wie schon beim letzten Mal, dass dahinter ist es hell, ich gebe mir einen hellen Raum, ich gehe nicht in einen Angstraum, wo ich nicht weiß, steht da jetzt irgendwer,
ist der. Und Beleuchtung, Sebastian, ich bin ja regelmäßig bei meinem Kumpel dort, also die Beleuchtung, das ist, sowas hast du noch nicht gesehen. Also das ist fast schon Festbeleuchtung.
Und Schleusentüren wie im Krankenhaus elektrisch öffnen,
ja,
wo du mit dem Knie da und da aufmachen kannst.
Ja, richtig schwere, große Türen, die gehen von selbst
zack
auf.
Und so. Das sind jetzt die Unterschiede, halt so ein bisschen, die wir halt dann rausarbeiten durch unsere eigenen Teams, die dann gemeinsam mit den Architekten dann die Lösungen erarbeiten.
Aber das Coole ist, man kann als Interessent sich das alles schon anschauen. Ja?
Das ist alles schon da.
Ja, ist alles da und das sind halt so Punkte, die echt, echt interessant sind, ja.
Wenn ihr jetzt immer mehrere, also nicht immer denselben Architekten habt pro Projekt, sondern lasst ihr dann eure Partnerarchitekten untereinander auch pitchen und Entwürfe machen oder sagt ihr, der Architekt passt zu dem Projekt, der soll mal machen?
In 98% der Fälle ist es so, dass wir wissen, wen wir da haben wollen. Und es ist ja wirklich nur eine Handvoll. Also wir haben die Leupold Braun Goldbach, mit denen wir wahnsinnig viel machen, zusammen.
Sind die aus München?
Die sind aus München, ja. Also ja. München, Stuttgart, Boston, glaube ich. Also und die Benische Architekten, die den Spinnereiwald gemacht haben, und dann haben wir noch den Christian Würfel, der uns immer, wir machen immer so kleinere Projekte mit 5, 6, 7 Doppelhaushälften oder
ein. Benische Architekten, Sebastian, da klingelt es doch, oder? Das ist doch...
Also der alte Herr Benisch hat das Olympiastadion gemacht.
Genau, richtig. Ja. Und auch, wir haben hier und da mal eines seiner geplanten Häuser verkauft.
Stimmt.
Der hat ja...
Günther Benisch.
Ja, genau.
Ja.
Der, genau. Also der, klassischer Betonbau. Split-Level-Haus, kannst du dich erinnern? Mhm. Schlosspark, also ja.
Also die 70er Jahre,
ja.
Und jetzt sind das
Nachkommen. Das ist der Stefan Benisch, der mittlerweile schon an die nächste Generation an Partnern jetzt, also er ist, glaube ich, vielleicht ist er noch Partner, da bin ich jetzt nicht ganz sattelfest, aber mit seinen Partnern diese Büros betreibt und tolle Sachen macht. Also vom Wohnungsbau über Schulen, alles.
Also ihr leistet euch auch, kann man das so verstehen, die Guten?
Ja, anders geht's nicht. Die Besten.
Ja, die
also
Besten.
Die Besten, ja.
Ja, weil ich könnte mir vorstellen, man kann da auch sparen als Bauträger.
Da kannst du viel sparen.
Ja?
Also am besten kannst du sparen, wenn du so eine Plätzchenform hast und das einmal ein Gebäude, was ich, ein 9-Familienhaus entwickelt und diese Plätzchenform nimmst du für jedes Grundstück einfach wieder her. Dann brauchst du nur noch einen Bauzeichner, der irgendwie diesen aktuellen
den Plan zeichnet. Aber Sebastian, genauso kommt es mir manchmal vor, wenn ich mir so Trabantenentwicklungen, Stadtentwicklungen anschaue in München.
Ja, brauchst
du. Nur, dass jetzt nicht 9 Familienhäuser sind, sondern ein bisschen größer.
Ja. 90.
Aber die gibt es überall. Also ist so, ich meine, die sind technisch bestimmt perfekt ausgefeilt, weil die immer das Gleiche bauen, aber halt nur technisch und kostenmäßig wahrscheinlich auch perfekt ausgefeilt, weil dann weißt du dann irgendwann, wie es noch günstiger
also, kurze Anekdote, nach Hause kommen heißt für mich zum Beispiel, dass wenn ich mit dem Auto einbiege in meine Straße und auf mein Gebäude schaue, dass ich mich schon freue, da jetzt in die Tiefgarage zu fahren oder reinzugehen und da weiß, da ist jetzt meine Wohnung. Diese Außenansichtsthemen sind, finde ich, sehr, sehr wichtig. Um einfach beim Einfamilienhaus ganz natürlich, aber bei einem Mehrfamilienhaus muss es doch eigentlich genauso sein, anstatt vor eine weiße Wand zu laufen mit ein paar Schießscharten drin.
Eigentlich ist es sogar noch wichtiger, weil das Einfamilienhaus wird irgendwann wieder abgerissen und ersetzt.
Ja.
Das Mehrfamilienhaus, das in der WEG geteilt ist, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwann abgerissen wird, weil da passt ja, glaube ich, eine Einstimmigkeit. Sein, genau. Ja. Also das wird irgendwann vielleicht einmal saniert. Aber die der Grundbaukörper, der da ist, der wird so bleiben. Ja. Vielleicht kriegt ihr auch andere Hausfarbe, wenn wir sie nur einen Anstrich machen, aber der Rest bleibt.
Apropos Hausfarben, ja, ihr verwendet ja den Werkstoff Holz. Auch für ganz, die Außenfassade.
Ganz viel Holz.
Jetzt ist doch bestimmt die zweite Frage von jedem Kunden. Mei, wie schaut denn das nach 5, 10, 15 Jahren aus? Dann diskutieren wir dann in der WEG, muss das Holz ersetzt werden? Wer streicht es denn? Das ist doch teuer. Und dann verfärbt es sich, dann schaut es ganz anders aus. Jetzt schaut es gut aus am Anfang und dann, jetzt mal zwischendrin, sorry Sebastian, wenn ihr jetzt den Prozess ein bisschen her, aber wie regelt ihr das? Habt ihr da ein Pflichtenheft für die Außenfassade oder habt ihr da eine gewisse Taktik entwickelt?
Ja, wir haben einmal beim Spinnerei, weil wir im ersten Ypsilon-Haus angefangen haben, haben wir Materialtests gemacht, wo wir verschiedenste Hölzer mit verschiedensten Farben und auch mit anderen Architekten, die dort schon viel Erfahrung hatten, wie sich so Holz über die Jahre entwickelt, wie das ausschaut, also wie sich es anfühlt, wie es ausschaut, wie es auch von der Qualität, ob es irgendwann ersetzt werden muss, da haben wir relativ viel Zeit investiert. Um dann eine Kombination aus Holzart und Holzfarbe und auch
Behandlung,
genau, und auch unterschiedlichen Farbtönen. Also wenn du jetzt den Spinnereiwald als Beispiel nimmst, da ist nicht jede Holzlatte in der gleichen Farbe, sondern die variieren. Also da ist schon eine Varianz in der Fassade über die ganzen Latten hinweg, die dann beliebig durcheinander gemischt sind, um schon ein Farbspiel reinzubringen, weil das Holz altert natürlich, also in der Farbe, das vergraut irgendwann.
Ja.
Aber das ist ja auch das, was wir wollen. Also Holz ist ein natürlicher Werkstoff, sonst müssten wir irgendwelche Kunststoff- oder Glasfassaden bauen. Und auch Putz, also wenn man sich die alten WDVS-Häuser anschaut, die müssen mal keine 5, 6, 7, 8 Jahre alt sein, dann fangen die das Veralgen an. Die werden ja noch viel kreiseliger. Und dann kann ich es zwar wieder sauber machen und nochmal neu nachstreichen, aber der Pflegeaufwand von so einer WDVS-Fassade ist ja 10-mal höher als von einer Holzfassade.
Arbeitet also kurz für die es nicht, wir kennen die schon, also ja, Wärme-Dämm-Verbundsystem, also außen Styropor draufkleben,
genau, billig gesagt. Genau, ein bisschen Putz drüber.
Und arbeitet ihr mit alternativen Materialien schon wie Dekton für Außenfassaden, habe ich auch gelesen.
Ja, das probieren wir immer wieder mal und kommen dann doch immer wieder entweder zu einer klassischen Putzfassade oder zu einer klassischen Holzfassade zurück.
Es gibt zwar schöne Dinge, aber die Langlebigkeit muss, also manche Einfamilien Häuser oder sagen wir mal Garagentore etc., die werden ja schon mit so neuartigen Materialien.
Die gibt es schon. Also die Herausforderung ist natürlich, wenn du schaust, die Tradition in unserer Region ist geprägt von Holz und Putz. Das ist das, was immer schon gebaut wurde in Oberbayern. Das ist das, was man kennt. Das ist, was irgendwie diese Vertrautheit, die Identität für unsere Heimat irgendwie darstellt.
Stimmt.
Da jetzt mit ganz neuen Materialien reinzugehen, ist natürlich erstmal fast schon ein Fremdkörper. Jetzt haben wir schon in der heutigen Zeit, bauen wir mehr Flachdächer als Satteldächer. Das ist ja auch für unsere Baukultur schon.
Das ist schon ein Sprung.
Das ist schon ein Sprung.
Kein ziegelfarbenes Dach.
Genau.
Ja, aber die Leute wollen halt lieber Penthouse-Etage mit umlaufender Terrasse als Dachschrägen.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, also beim Spinnereiwald, als ihr angefangen habt, ich sag, es ist kein Hochhaus, sondern es ist ein Terrassenhaus. 6
Geschosse,
ja. Also ich meine, da gab es doch sicherlich einen Aufschrei. Das ist ja auch im positiven Sinne mal, also das ist ein Kunstwerk, was da steht, finde ich. Das ist ja, du wohnst selber dort.
Darf da selber
wohnen. Mein Kumpel wohnt da und wir haben, das ist ja wirklich ein Kunstwerk. Allein diese Außenflächen, die ihr da geschaffen habt, durch diesen Baukörper. Ich meine, was war denn da los? Ich meine, Heimatverbundenheit, Nachhaltigkeit, alles klar. Aber das Design ist ja der Knaller. Also ich meine, das würde in jeder Stadt auffallen, in Bayern.
Ja.
Holz habt ihr?
Holz haben wir,
ja. Aber die Blickachsen und alles, ich meine, das ist sehr viel modernes Design, verpackt in einer wunderschönen Landschaft mit einem kleinen See, Bach oder Teich davor.
Spinnereiweiher, ja.
Genau, so ein Weiher. Und Blick auf die Berge, du weißt, wie sie heißen, ich nicht, aber nein, das sind nicht die Alpen.
Die haben alle noch.
Aber wie war das da damals?
Das hat natürlich polarisiert. Also schon, da sind 6-Geschosser mit dabei. Also das Y2, das war das zweite Gebäude, das wir gebaut haben, ist ein 6-Geschosser. Ich glaube nicht, dass viele 6-geschossige Gebäude in Kolmar gibt. Ich vermute mal gar keins. Also vielleicht das Rathaus noch, aber. Also das war natürlich schon ein Thema. Jetzt hatte die Spinnerei natürlich schon immer starke, große industrielle Gebäude. Also da stehen ja rundherum auch wirklich große Körner. Also das ist, und es war aber spannend, ich war damals, da war ich relativ neu dabei, da war der Herr Benisch selber, der Stefan Benisch kam damals und hat seinen Entwurf oder den von seinem Team vorgestellt im Gemeinderat. Und am Nachmittag saßen wir noch im Büro zusammen und dann hat der uns erklärt, ja, also seine Argumentation, die jetzt den Gemeinderäten da nahe bringt, ist an den Bäumen, weil das ist ein historischer Baumbestand da und diese Häuser dürfen auch so groß und so stark sein, weil, da, weil der Baumbestand,
der Baumbestand ist groß,
des ja, großen Stands, riesen alte Bäume,
ja.
Der relativiert ist und hat also einen Bezug zur Bebauung in der Spinnerei da noch gemacht. Und ich habe mir echt gedacht, das kann er nicht machen. Also jetzt zu sagen, ich baue jetzt das Haus so hoch, weil daneben so ein hoher Baum steht, das war für mich einfach, das geht nicht. Gell? Aber die Geschichte mit der Herleitung, die der gebracht hat, hat überzeugt.
Und wenn man es heute sieht, fertig gebaut, und das ist ja auch was die Käufer jetzt bei euch erleben können, das ist, ne, ihr könnt den Käufer an die Hand nehmen und schaut euch das an, wenn du da spazieren gehst. Du stehst mit dem offenen Mund da und denkst dir, ja Wahnsinn, wie schön das jetzt integriert ist. Es ist kein Fremdkörper.
Ja, gar nicht. Und das trägt uns bis heute sowohl in Richtung der Kommunen als auch in Richtung der Käufer. Und es ist ganz oft, wenn wir Höhe diskutieren und es kennt so gut wie jeder Bauamtsmitarbeiter oder Bürgermeister kennt den Spinnereipark mit den Y-Häusern.
Ja, dann verweist er mal kurz.
Da fahren die da hin und schauen und sagen, ach, das ist ein Sechsgeschosser. So kann das ausschauen. Und also es ist wirklich, da hat der Herr Benisch recht, mit diesem Baumbestand rundherum, den wir mit einem irren Aufwand dann geschützt haben, dass die nicht kaputt gehen in der Bauphase, der relativiert diese Höhe, der nimmt das weg. Und auch diese Fassade, diese Holzfassade, diese Materialien, die man dann auch kennt.
Der Wohnraum nimmt sich ja zurück, die Terrassen gehen nach außen. Das heißt also auch das Gebäude sieht ja aus wie eine... Wie ein Baum.
Ist organisch.
Also wie ein organischer Körper, genau, das wollte ich sagen.
Es gibt kaum einen rechten Winkel da drin.
Ja.
Und es ist punktuell bebaut, nicht flächig oder für in die Höhe. Das heißt, die Freianlagen, wenn ich unten durchgehe, ist das halt viel grüner. Das wirkt viel offener und freier.
Jetzt schweifen wir wieder ab, gell, Sebastian?
Ja, ich fange euch schon wieder ein. Gehen wir zurück zum Prozess. Zu welchem Zeitpunkt geht ihr in die Vermarktung der Wohnungen? Baugenehmigung muss da sein und...
Baugenehmigung. Also die größte, das Wichtigste für uns ist die Baugenehmigung. Weil dann können wir die Teilungserklärung machen und damit können wir quasi das Produkt, das wir verkaufen, im Notarvertrag auch absichern. Und das ist so, da geht es dann los. Wir bereiten es aber natürlich schon vorher. Also während wir diese ganzen Leistungsphasen noch laufen und vom Vorkonzept oder vom Vorentwurf in den Entwurf bis zur Baugenehmigung kommen, bereiten wir natürlich mitlaufend immer und der Vertrieb ist immer mit dabei und die Kundenbetreuung auch bei den Grundrissen. Bieten wir das richtige Raumprogramm, bieten wir die richtigen Wohnungsgrößen, bieten wir die richtigen Materialien und das entsteht dann gemeinsam. Also da entsteht dann schon das Exposé, parallel zur Planung entsteht die Baubeschreibung und dann wirklich losgehen mit dem Vertrieb nach außen ist dann, wenn die Baugenehmigung da ist. Dann brauchen wir irgendwie 6 bis 8 Wochen, bis die Teilungserklärung fertig ist und dann können wir zum Notar gehen und verkaufen.
Wir haben es ja in der ersten Folge schon mit dir besprochen. Ihr seid ja immer sauber von Anfang bis Ende durchfinanziert, aber die Bank will halt natürlich trotzdem erstmal gewisse Quoten an Abverkauf sehen, bevor der Bau dann tatsächlich beginnen kann.
Genau, das ist also, wir kennen noch Zeiten, da musste man keine Vorverkaufsquoten erfüllen. Da waren die Banken noch im vollen Vertrauen und da haben die den Markt noch richtig gestützt. Aber das hat sich geändert in den letzten Jahren und wir kommen noch, glaube ich, immer ganz gut davon im Vergleich zu anderen. Also wir sind irgendwo so bei 25-30% Vorverkaufsquote. Das ist halt dann plus das entsprechende Eigenkapital, das wir auch hinterlegen müssen. Damit kann man sich die Vorverkaufsquote auch reduzieren. Aber dann sind wir durchfinanziert bis zur letzten Sockelleiste oder zum letzten Baum, der da gepflanzt werden muss.
Ich als Vertriebler würde gerne mal wissen, Florian, habt ihr Wiederholungstäter? Also Kunden, die in einem Projekt was gekauft haben, begeistert waren und dann im nächsten Projekt gleich was kaufen, vielleicht zur Kapitalanlage oder für die Kinder?
Ja, sehr viele.
Also ja? Das ist aber auch ein gutes Zeugnis, oder?
Ja, das ist natürlich, da strengen wir uns an, das ist der Ritterschlag. Da haben wir gesagt, boah, ja. Das war beim letzten Mal schon super, jetzt mag ich wieder. Das haben wir, ich würde mal sagen, ein Drittel unserer Käufer sind Wiederholungstäter.
Also mehr Rezession brauchst du nicht.
Ja, deswegen schaffen wir unsere Vorverkaufsquoten auch immer relativ gut, weil wir natürlich auf eine gewisse Kundenbasis zurückgreifen können.
Verstehe.
Die gute Erfahrungen gemacht haben in den letzten Projekten.
Genau, dann ab da läuft es dann halt so, es läuft halt so dahin. Ich meine, der Bau läuft, der Vertrieb läuft und dann meistens eine schneller, meistens andere schneller.
Ja, wobei, also wenn es dann losgeht mit dem Bauen, dann ist halt wahnsinnig viel Arbeit schon gemacht. Also wenn der Bagger mal da ist und das Loch ausgräbt, dann ist für uns, ich sag mal, die meiste Energie schon reingesteckt in so ein Projekt. Weil bis wir mal so weit sind, dass der Bauantrag fertig ist, ist schon, also je nach Vorhabengröße, aber ich würde mal sagen, 1,5 bis 2 Jahre. Also von Start, wo man sagt, jetzt geht's los, bis der Bauantrag wirklich dann abgegeben ist.
Die Planer haben dann Pause, Jetzt geht es um den Vertrieb dann hauptsächlich. Und dann am Schluss, wenn es um die Übergabe geht, dann seid ihr nochmal alle richtig im Stress.
Wobei die Planer dann schon auch in Stress kommen, wenn die Baugenehmigung da ist, müssen ja parallel die Werkplanungen machen und die Ausschreibungen vorbereiten und die Vergaben dann machen.
Stimmt.
Also die haben schon auch dann die Spitzen dann schon auch, weil bis zum Baubeginn hin, dann, also wenn der Rohbau mal fertig ist, dann sind die meisten Werkplanungen auch schon durch. Dann wird's.
Du sagtest, in deinem Team hast du wie viel, 20?
In Summe sind wir so, ich glaube, 25, 24,
wie,
25.
Wie teilt sich das so ein bisschen aus? Ist die Planungsabteilung dann die größte?
Ja, Planung und Projektsteuerung. Also wir sind drei oder vier Leute, die sich um unseren Bestand kümmern, weil wir einen eigenen Bestand auch aufgebaut, in den letzten Jahren eher gewerblich geprägt, also wie die Wolldeckenfabrik, über die Firma gesprochen haben.
Ja.
Also eher Büro und Einzelhandel. Und der große Teil aber arbeitet bei uns in dem Thema Neubau, also von der Projektentwicklung, also von dem Kauf vom Grundstück hin über die Kundenbetreuung, die Produkt- und unser Produkt- und Qualitätsteam, das Produkt an sich von vorn bis hinten durchdefiniert, natürlich immer mit den Planern gemeinsam, aber die Planungsvorgaben geben, die auch die Qualität der Planungen prüfen, weil nichts schlimmer als ein Plan, der schlecht ist und dann gebaut wird, also der Aufwand, der dann drin steckt, um die Qualität oder die falsch gebaute Bausubstanz zurückzubauen, umzubauen, wieder die Qualität herzustellen, das ist am allerteuersten. Also lieber prüfen wir den Plan gescheit.
Und ist es so, stimmt es, wenn man sagt, wenn der Bauträger sagt, jetzt kann ich's, lügt er, so wie der Golfer, weil man lernt nie aus. Man lernt
nie aus.
Du hast es perfekt geplant, es wird durchgeführt und trotzdem gibt es immer was, wo du sagst, mein Gott.
Irgendwas ist immer. Ja,
okay.
Für uns ist die Kunst, das dann zu versuchen zu vermeiden beim nächsten oder wieder daraus zu lernen, wieder besser zu werden. Und wir merken, dass unsere Sprünge immer kleiner werden, also dass man viele der Fehler schon gemacht haben und beseitigt haben und behoben haben. Aber klar, es ist immer irgendwas und es ist ein Wahnsinn bei so großen Formen, wenn man die Herdergärten nimmt. Ich würde mal sagen, wir haben irgendwie ein Planerteam von 25 verschiedenen Planungsbüros, also nicht Mitarbeiter, sondern Büros. Und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie 30 bis 40 verschiedene Handwerksfirmen haben. Und die müssen erstmal koordiniert werden. Also das ist Gott sei Dank nicht unsere Aufgabe, sondern ein Bauleiter, der das alles koordiniert. Aber da geht natürlich auch immer irgendwas schief, weil natürlich Gewerke ineinander passen müssen, Planungen müssen zusammenpassen und irgendwo in dieser ganzen Kette ist es menschlich, dass da irgendwann einmal irgendwas schief geht.
Ihr vergebt also alle Gewerke pro Projekt einzeln
und
der Bauleiter kümmert sich darum. Ihr habt jetzt keinen festen Generalunternehmer, der immer alles baut, sondern nach Verfügbarkeit, nach Herausforderungen und so weiter wird neu
zusammengestellt. Aus Erfahrung so entschieden, weil ihr euch die Besten der Besten schnappt dadurch? Oder?
Ja, das ist eine DNA, die wir irgendwie geerbt haben. Also es gab, der Thomas und der Klaus haben sehr schlechte Erfahrungen mit einem GU gemacht und das haben die uns so eingetrichtert, dass wir uns nie getraut haben, von der Einzelgewerkvergabe wieder wegzugehen. Und es ist natürlich anstrengend für uns, also unser Projektsteuerungsteam.
Aufwendig, aber Ende des Tages
für uns,
hast du das beste
Ergebnis. Genau, und oder? Du kannst da halt bei jedem Gewerk den raussuchen, den du gern hättest. Und wenn du jetzt den GU beauftragst, dann kriegst du am Schluss ein Produkt, das da irgendwie fertig ist, irgendwie DIN-konform ist, also das kriegen die schon hin, aber dann halt ganz viele optische Themen, Detailthemen, da hast du keinen Einfluss mehr drauf. Und unser Einfluss ist am größten im Einzelgewerkvergabe.
Vom Abverkauf her, die meisten Wohnungen sind dann in der Bauphase verkauft, aber es bleibt bei den meisten schon noch ein bisschen was übrig für nach der Fertigstellung, wo dann die kaufen, die sich vorher nicht haben vorstellen können.
Genau, das ist also man braucht ja, wenn man Neubau kauft, schon Vorstellungsvermögen, weil also im besten Fall kann ich in einen Rohbau reingehen oder im krassen Fall, ich habe nur den Plan und kann noch gar nichts, stehe dann auf dem Grundstück und weiß gar nicht, was hier kommt. Dann die Phase, wenn der Rohbau ist, ist ja auch keine einladende. Also wenn ich als Nicht-Erfahrener in so einen Rohbau reingehe, da fehlt einem jegliche Vorstellungsvermögen, wie man da mal wohnen soll später. Also das ist
also sowohl von der Optik, aber auch von Raumgrößen. Also einfach nur so ein Betonwürfel, in dem du dann stehst, was dann dein Zimmer ist. Den meisten Leuten fehlt völlig das Gefühl dafür, wie groß ist da jetzt mein Bett, wie viel Sofa, wie viel Schrank passt da jetzt rein. Das ist auch der Grund, warum wir auch bei Bestandsimmobilien so viel mit Homestaging arbeiten. Weil unter leeren Räumen können sich einfach die wenigsten was vorstellen. Du hast dann natürlich das Thema, wenn nach Fertigstellung verkauft wird, da liegt halt schon die Fliese, dann liegt der Parkett und dann sind die Wände da, wo sie sind. Da hast du halt nicht mehr die Flexibilität, die du vorher hast.
Würde es sich lohnen, mal ein Muster-Apartment zu bauen?
Das machen wir gerade. Also das sind wir gerade, das ist eins unserer Learnings. Wir haben da nämlich Käufer gehabt, die kommen dann mit irgendwelchen Pappadeckel ausgeschnittenen, die dann die Couch darstellen oder das Bett darstellen und so. Und es ist einfach wirklich schwierig, wenn du in einem leeren Raum bist und keine Referenz fürs Auge hast, zu sagen, ist das jetzt ein großes Kinderzimmer oder ein kleines Kinderzimmer?
Es gibt ja Anbieter, die bieten ja in der Halle lebensechte Visualisierungen an, projiziert auf den Boden. Ich habe das jetzt mal gesehen.
Bei Hülle der Löwen
aus. Ja, genau, die sind dann auch genommen worden und haben einen Investor bekommen. Die sitzen, glaube ich, in Garching oder so die Ecke. Das ist ja das eine, aber ich sag mal, in Spanien zum Beispiel, in der Costa del Sol, bauen sie ja tatsächlich eine Wohnung in den Berg. Die entspricht dann dem Durchschnitt aller Wohnungen mit der Ausstattung, mit den Mustern dazu. Und dann kannst du auf den Fliesen laufen, die du hast. Und du hast dann auch das Fenster drin, was du bekommst. Du hast alles drin, die Küche ist drin. Du kannst sie auf deine Couch legen und schauen, wie sich das anfühlt in diesen Materialien, die ich später kaufe. Also ich glaube, in den Zeiten, wo es jetzt natürlich im Neubausektor auch nachgelassen hat, ja, glaube ich, ist das auch eine Variante, die vielleicht funktionieren kann, um den Vertrieb anzuschieben oder, sagen wir mal, die Kaufentscheidung zu erleichtern. What you see is what you get und das kaufst dann auch lieber. Ne?
So ist es dann auch, wir haben dann zur Fertigstellung hin, ich würde mal sagen, irgendwie zwischen 10% und 20%, vielleicht 25% der Wohnung noch übrig. Und dann merkst du aber, dann kommen die sich ja nicht vorstellen konnten und dann geht die Entscheidung auch relativ schnell, weil entweder denen gefällt es, wie wir es eingerichtet haben, und sagen, boah, super Fliesen, oder die sagen, boah, was sind das für Fliesen, dann ist die Entscheidung auch gefallen. Also das geht dann ja, ganz schnell.
Weil dann nochmal ein Bad komplett rausreißt und neu einbauen, klar, für Geld kriegt der Kunde alles, aber...
Aber der Aufwand ist gigantisch, ja. Die Ressourcenverschwendung, also das, da wird es dann Wahnsinn. Also wenn man die Fliesen mit allen Abdichtungen dahinter und so, da machst du so viel kaputt beim Rausreißen. Das ist wirtschaftlich und auch ökologischer Irrsinn schon fast.
Aber Florian, sagst du jetzt, dass es ein Bauprojekt gibt, wo ihr vorher tatsächlich ein Musterkubus baut? Oder?
Also vorher nicht, sondern wir schauen halt, dass wir im Bauvorhaben
eine Wohnung
ja. Immer bevorzugen. Ja. Wir brauchen natürlich eine gewisse Zeit nach Fertigstellung, Rohbau.
Ja.
Aber da haben wir uns dagegen entschieden, dass man könnte auch Containerlösungen nehmen. Und ja,
aber Wohnungen der Container ist, hat eine feste Form.
Das ist es dann nicht.
Das ist es nicht.
Genau.
Das funktioniert nicht, weil das ist ja nur so angeteasert.
Genau.
Ja.
Und so, wir machen es dann wirklich rein mit allen, mit den echten Materialien, auch alles funktionsfähig.
Ja, aber erst zum späteren Zeitpunkt.
Ja. Wir sind dann, sagen wir, auf der Hälfte der Zeit zwischen Rohbaufertigstellung und echter Fertigstellung
können
wir die Wohnung vorziehen.
Ja, verstehe.
Ist ein Projekt für euch jemals fertig, wenn es abverkauft ist, oder habt ihr da immer noch, ich meine, klar, Thema Gewährleistung über 5 Jahre? Aber sonst für die ganzen Kinderkrankheiten und hier nochmal Service hier, Service da, gehört wahrscheinlich auch mit dazu.
Ja, also diese Mängel, also alles, was in der Gewährleistungszeit kommt, mag es ein Mangel sein oder keiner, da kann man oftmals trefflich drüber streiten, ob das jetzt ein Mangel ist nach DIN oder nicht. Aber in unserem Verständnis ist es schon, das ist der After-Sales-Service, den wir da bieten müssen. Und wir haben dedizierte Kolleginnen, die nichts anderes machen als genau das. Die stehen zur Verfügung, telefonisch oder wenn man Kasavi, ein Ticket-Tool quasi, wo man dann per Foto schreibt, dokumentieren und sagen, hier wackelt die Sockelleiste und dann lassen wir das beheben.
Es gibt ja dann die Übergabe an den Verwalter. Mhm. So, es gibt solche Verwalter und solche Verwalter, so wie es Bauträger gibt, solche und solche. So, ihr arbeitet ja bestimmt seit Jahren mit Verwaltern zusammen, der wirklich was kann. Der muss ja dann auch... gewisse Dinge im Gemeinschaftseigentum regeln mit euch, was die Gewährleistung betrifft. Nach Auslaufen der Gewährleistungszeit wird ja nochmal ein Rundgang gemacht, ne? Wird ja nochmal alles gecheckt, weil kurz bevor die 5 Jahre vorbei sind, wollen wir nochmal schauen, haben wir noch was oder nicht. Also da ist auch der Kunde bei euch safe, dass du da nachweislich einen Verwalter hast, der was kann.
Genau, weil, der was kann.
Das ist ja mittlerweile schlimm geworden. Ja,
das ist schwierig.
Also ganz schlimm.
Ja. Wir nehmen auch unseren Verwalter schon mit dazu, wenn die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung entsteht.
Ja, weil genau.
Da muss er das Wissen des Verwalters schon mit drinstecken.
Aber ihr dürft nicht befangen sein, weil der Bauträger darf nicht gleich Verwalter spielen, ne? Habe ich mal gehört.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man es darf
oder nicht. Weil der eine ist ja Eigentümervertreter, du bist ja Bauträger.
Bauträger,
ja. Das darf nicht miteinander verknüpft sein
eigentlich. Du machst eine andere GmbH unterm selben Dach, dann hast du das Recht
gelöst auch.
Und hängst trotzdem zusammen.
Weißt, was ich meine. Ne?
Ja. Es hat aber auch Vorteile, weil dann oft der Weg zur Mangelbeseitigung noch schneller geht.
Ja, also wenn der Wille da ist,
ist
es ja gut.
Genau, sonst ist es schwierig.
Ganz ehrlich, Florian, ganz oft ist es nicht so, wie ihr es macht. Das ist... Also da baut, du weißt ja, wie viel
was so passiert,
Brüder es so gibt und Schwestern. die das Thema dann gerne mal anders regeln, um es jetzt mal vorsichtig.
Und was wir dann auch machen, ist nach 5 Jahren, wenn dann die Gewährleistung abläuft, mit dem TÜV oder der DEKRA, die qualitätsbegleitend schon beim Bau dabei war, dann nochmal diese quasi Endabnahme und sagen, okay, jetzt ist die Gewährleistung zu Ende und das sind die Themen, die jetzt hier alle angefangen sind.
Abschließende Frage, wie lang dauert es im besten Fall, ich glaube der schlechteste Fall ist Open End, aber im besten Fall zwischen Ankauf Grundstück und Übergabe, jetzt mal unabhängig vom Abverkaufsstand, aber Fertigstellung des Baus?
Also bei unseren kleinen Vorhaben, wenn wir so 5, 6, 7 Einfamilienhäuser bauen in einem Gebiet, dann brauchen wir im besten Fall 3 Jahre zwischen Kauf und Übergabe. Im Mittel würde ich mal sagen 4 bis 5 Jahre. Und bei großen Vorhaben würde ich mal sagen im besten Fall 5 Jahre und im Mittel 7 bis 8 Jahre.
Wow. Die Bauzeit ist ja deutlich kürzer.
Die Bauzeit ist kürzer. Ja,
also es sind dann die 2 Jahre, die man dann so kennt.
Ja, genau, 2 Jahre, 2,5 Jahre ist einmal so die Bauzeit, aber jetzt ganz grob sagen, so 2 Jahre Bebauungsplan ist wahrscheinlich.
Ganz schön langfristiges Geschäft, ne? Und ganz schön viel Glaskugel.
Und ja, genau, ganz schön viel Glaskugel und ganz schön viel Kapitalbedarf auf dem Weg dahin, bis wieder was zurückkommt. Da helfen die guten Bankenpartner schon.
Die braucht man, die guten Banken.
Ja. Okay. Prima, danke für die Einblicke hinter die Kulissen und einfach auch mal Dinge zu erklären, wie der Weg denn tatsächlich ist. Ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, was alles so dahinter steckt, was ihr für einen Rucksack habt und welche Verantwortung und welches Risiko ihr tragt. Und ich hoffe, wir konnten heute mal ein bisschen dazu beitragen, dass man mal sieht, was auf Bauträgerseite denn so los ist. Lieber Florian, danke für deinen Besuch heute. Ich bin mir sicher, wir werden uns in diesem Format nochmal sehen.
Ja.
Und hören, weil wir natürlich auch noch weitere Themen haben, die wir gerne mit dir im Podcast besprechen würden. Dazu aber ein andermal. An der Stelle vielen Dank, lieber Florian, fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Gerne.
Schön, dass du da warst, Sebastian.
Und wir hören uns dann in Folge 100.
Genau, die nächste Folge.
Lasst euch überraschen.
Tara wird die 100. Mal schauen, was wir liefern. Bis dann. Servus.
Servus.
Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser. We'll be right back.